ist mein Hirte. Ein Hirte ist zweierlei für seine Schafe. Er ist Schild und er ist Lohn oder Fürsorge. Er gibt, was das Schaf gebraucht, was das Schaf braucht zum Leben. Er bewahrt das Schaf vor Wegnahme von Leben, schützt es vor Gefahr und Tod. Das ist die Aufgabe des Hirten. Und das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir einander Hirten sein wollen. Eine nächste Stelle, Psalm 81. Psalm 81. Ab Vers 14. Wollte mein Volk mir gehorsam sein, mir gehorchen und Israel auf meinem Wege gehen, so wollte ich ihre Feinde bald dämpfen. Oder wie schnell könnte ich mit ihren Feinden fertig werden und meine Hand über ihre Widersacher wenden. Und denen, die den Herrn hassen, müsste es wieder sie fehlen. Ihre Zeit aber, das heißt Israels wahrscheinlich, würde ewiglich währen durch diesen Schutz. Und zweitens, Vers 17, ich würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Eigentlich wird hier die zweite Person gebraucht. Ich würde dich mit dem besten Weizen speisen oder mit dem besten Teil des Weizens. Wir haben hier zweierlei. Und Luther sagt zu diesen Versen, dass Gott wehrt und nährt. Und das sind die zwei Aufgaben eines Hirten. Jahwe ist auch an dieser Stelle Hirte seines Volkes. Er will es beschützen vor seinen Feinden, vor Wegnahme von Leben und will dieses Leben dann nähren. Er will Wehr und Nahrung oder Speise für sein Volk sein. So sind auch wir Hirten füreinander, indem wir etwas dazu beitragen, dass sie geschützt bleiben vor Sünde und Irrlehre und dass sie Zufuhr von Lebensmitteln oder Lebenskräften bekommen, wie ihnen etwas geben, wodurch sie eine Strecke weiter wandern können. Ein weiteres Kapitel oder eine weitere Stelle, Hesekiel 34. Hesekiel 34 ist ein klassisches Hirtenkapitel. Nebst Psalm 23 und Johannes 10. Da lesen wir Ende Vers 2. Sollen nicht die Hirten die Herde weiden, auf die Weide führen? Ist das nicht die Aufgabe eines Hirten? Aber die Hirten Israels haben an dieser Stelle versagt. Gerade das Umgekehrte ist eingetreten. Sie haben nicht die Schafe genährt, sondern haben sie selbst verzehrt, sie zugrunde gerichtet. Das geschieht manchmal auch in der Gemeinde. Paulus warnt, wenn ihr so weitermacht, passt auf, dass ihr nicht einander verzehrt. Vers 4, Anfang, Hesekiel 34. Die Schwachen wartet ihr nicht und die Kranken heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht. Das Verlorene sucht ihr nicht. Das sind aber die Aufgaben eines Hirten, über die Schwachen zu wachen, die Kranken zu heilen, Verwundetes zu verbinden, sich Verirrendes zu suchen. Oder Vers 5, Anfang. Und meine Schafe sind zerstreut, als die keinen Hirten haben. Genau das Umgekehrte ist die Aufgabe des Hirten. Nicht sie zu zerstreuen, sondern sie zu sammeln. Sie zusammenführen, zu vereinen, zusammenbringen. Ein Koordinator sein, mit modernem Ausdruck. Vers 6. Und gehen irre hin und wieder auf den Bergen und auf den hohen Hügeln und sind auf dem ganzen Lande zerstreut, weil kein Hirte da ist, der sie sammelt. Ich hatte vor einigen Wochen zu sprechen über den Hirtendienst. Und an der vorausgehenden Tagung sprach ich über das Thema: Wir brauchen Hirten. Und dazu sagte ich unter anderem: Schafe sind sehr kurzsichtig. Sie können nicht mehr als etwa 10 bis 15 Meter vor sich her sehen. Oder anders noch ausgedrückt: Eine Professorin in Neuseeland, wo es viele Schafe hat, sagt, zu 98% sind die Genen von uns und der Schafe dieselben. Wir haben ein vollkommenes Recht, nicht nur einander, sondern uns selbst Schafsköpfe zu nennen. Der Mensch wie das Schaf ist ungeheuer irrefähig, kann sich verirren. Die klügsten Menschen in unseren Ländern sind fähig, sich vollkommen zu irren in Fragen des Lebens. Sie tun, als ob sie vieles wissen, aber wo die Gottesfurcht weicht, da weicht die Weisheit und da tritt die Torheit ein. Paulus sagt in Römer 1, da werden manche Worte gemacht, aber sie sind nicht klug, sie sind Torheit, sie sind töricht. Sie sind nicht Weisheit auf dem Weg zum Himmel. Nun, wir alle brauchen Hirten. Und insofern wir unter der Obhut unseres großen Hirten stehen, wollen wir ein Stück Hirte füreinander sein. Noch eine Stelle, 1. Thessalonicher 1. 1. Thessalonicher 1, die Verse 6 und 7. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, nachdem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen hattet mit Freude des Heiligen Geistes. Von diesen Christen kann Paulus sagen, dass ihr Zeugnis durch die ganze Provinz und darüber hinaus gegangen ist. Sie sind treue Zeugen Jesu geworden und sind noch nicht lange im Glauben. Und Paulus freut sich ungeheuer darüber. Das konnte der Fall sein, das konnte eintreten, weil sie Leitbilder hatten an Paulus und seinen Mitarbeitern. Und wenn wir gute Leitbilder haben, was leider nicht immer da ist, der Fall ist, aber wenn wir sie haben, danken wir dem Herrn dafür und wollen wir uns ein Beispiel an ihnen nehmen und lernen, wie wir ebenfalls gute Zeugen und Hirten in dieser Welt sein können. So viel zu diesem Punkt, dass wir regen Anteil haben an dem ganzen Gemeindeleben in verschiedener Art und Weise, in verschiedener Form. Unter anderem zuletzt als Hirten voneinander. Wenn wir davon sprechen, dass der Christ eine Aufgabe hat, eine seelsorgerliche Aufgabe an seinem Mitchristen, dann gehört auch ein Zwölftes jetzt dazu. Eventuell, und dies ist nicht lange nicht immer der Fall, aber es ist zu erwähnen, für uns etwas Neues, weil uns dieser Gedanke verloren gegangen ist, aber ich erwähne ihn, weil er sehr wichtig ist. Eventuell können einige Christen ihre Aufgabe an Mitchristen erfüllen, dadurch, dass sie Richter sind. Nicht Richtende, sondern echte Richter, wie sie im alten Israel es waren. Aber in welcher Form? Dazu schlagen wir auf 1. Korinther 6. 1. Korinther 6. Wagt jemand von euch es, wenn er eine Sache gegen einen anderen hat, vor den Ungerechten, das heißt vor Nichtchristen, gerichtet zu werden, und das heißt Rechtsprechung zu bekommen, und nicht vor den Heiligen, vor den Christen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir werden Könige sein mit Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr der kleinsten Gerichte unwürdig? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Dinge dieses Lebens? Wenn ihr also Angelegenheiten dieses Lebens zu richten habt, die in der Gemeinde am wenigsten angesehenen, setzt die ein, immerhin sind sie Christen. Zu eurer Beschämung spreche ich. So ist unter euch nicht ein Weiser, also hier haben wir die Qualifikation. Christ soll er sein, zweitens ein Weiser. Nicht einer, der zwischen Brüdern entscheiden kann, er muss eine gewisse Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen, sondern Bruder geht mit Bruder zum Gericht in der Welt und das vor Ungläubigen. Hier wird ein Amt bzw. ein vorübergehender Dienst angesprochen, der der Gemeinde auch heute noch, vielleicht gerade heute, bei all den Spannungen vonnöten ist. Dies ist nicht ein Daueramt wie der Älteste oder der Diakon oder der Evangelist oder der Missionar. Dies ist ein vorübergehendes Amt oder eine vorübergehende Aufgabe, eine Notaufgabe, denn wir wollen nicht, dass Spannungen auftreten. Aber wenn sie auftreten, braucht es weise Christen, die dann imstande sind, aufzutreten und Schiedsrichter oder weise Schlichter des Streites zu sein. Solche Brüder und der Schwestern, auch Schwestern, könnte es notwendig sein, bedürfen eine Kenntnis des Gebietes einmal, das versteht sich. Wenn es finanzielle Angelegenheiten sind, dann natürlich sollte er etwas auch von diesem, über dieses Gebiet wissen. Wenn es andere Angelegenheiten sind, sollte er etwas darüber kennen. Paulus sagt, es braucht Weisheit. Nach Hebräer 5 braucht es Erfahrung im Unterscheiden zwischen Gut und Böse. Hier ist eine Spannung. Etwas ist nicht in Ordnung. Ist hier etwas Gutes? Etwas Schlechtes ist vorhanden. Kann der Schiedsrichter oder der Schlichter unterscheiden zwischen Gut und Böse? Das wäre hier vonnöten, eine solche Erfahrung. Es braucht einen Sinn für Gerechtigkeit. Und es braucht auch ganz bestimmt eine unparteiische Haltung. Es braucht einen Menschen, der vor allem unseren erhöhten Herrn, das Haupt der Gemeinde, vor Augen hat und unparteiisch ist und einfach im Blick auf ihn jetzt eine Entscheidung trifft, die in der Ewigkeit wieder gefunden werden kann. So viel kurz zu dieser Möglichkeit, einen Dienst auszuführen unter Mitchristen. Wir kommen zu einem 13. Faktor. In seiner Beziehung zur Gemeindeleitung hat der Christ in der Gemeinde eine besondere Aufgabe. Und wir wollen dieser Aufgabe nun ein wenig nachgehen. Welche Aufgabe hat die Gemeinde, der Ältestenschaft oder den Hirten oder der Leitung der Gemeinde gegenüber? Ich habe gestern ein wenig gesprochen von den Ältesten. Von den Aufgaben hatte ich nicht gesprochen, aber sie haben ihre Aufgaben an der Gemeinde, auch in der Welt. Jetzt wollen wir unsere Aufgabe als Christen in der Gemeinde besprechen. Inzwischen bin ich auch einer, der einfach in der Bank sitzt, wenn ich in Kelowna zu Hause bin. Ab und zu ergreife ich das Wort, wenn ich dazu gebeten werde, aber ansonsten bin ich einer der Versammlung und sehe nun das Gemeindeleben aus dieser Perspektive ein wenig. Und ich habe eine gute Gelegenheit, jetzt in die Praxis umzusetzen, was ich in diesen Tagen bespreche. Gesunde Gemeinde wirkt in Zusammenarbeit mit der Ältestenschaft. Jeder geht nicht nur fröhlich und fleißig seinen eigenen Weg. Unter weiser Anleitung der Gemeindeführung muss Leibgemeinde entstehen. Wo diese Leibgemeinschaft entsteht, da wirken Gläubige zusammen wie ein Chor, wie ein Organismus. Schlagen wir noch einmal auf Epheser 4. Epheser 4, zuerst Vers 7. Jedem Einzelnen von uns wurde die Gnade gegeben nach dem Maße der Gabe Christi. Vers 11, wir sind also befähigt worden. Und er selbst gab die einen zu Aposteln, heute Missionare, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten bzw. Lehrern, zwecks der Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes. Die Ältestenschaft ist dazu da, in der Gemeinde am Ort, um die Christen zuzurüsten für ihr Werk. Und ihr Werk ist Dienst. Und ihr Dienst ist Bau des Leibes Christi. Aufbau. Und was ist Aufbau? Aufbau des Leibes Jesu ist irgendein Beitrag zur Christusähnlichkeit hin. Dieses Ziel gibt uns Paulus im Weiteren. Vers 13, bis wir alle hingelangen mögen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, und jetzt kommt es, zum Größenmaß der Fülle Christi. Jeder Einzelne als Individuum, die Gemeinde als Ganzes, spiegelt das Bild von Jesus Christus wider. Vers 16, Ende 15, Christus, von dem aus der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk, das heißt jeder von uns in der Begegnung mit dem anderen, trägt zur festeren Mitgliedschaft, das heißt Zusammengliederung bei und zur Zusammenverbundenheit, indem jeder darreicht, nicht nur Empfänger ist, sondern darreicht, imstande ist zu geben, nach dem Wirken eines Teils, jeder hat sein Teil in Maß und so sich das Wachstum des Leibes bewirkt. Der Leib baut sich selbst, so dass er sich selbst baut in Liebe. Das ist die Atmosphäre. Natürlich, wenn wir einander begegnen und nicht einander abstoßen wollen, braucht es diese Atmosphäre. Wo in einer Familie die Atmosphäre der Liebe vorhanden ist, ist schon eine Menge von Regelungen nicht mehr notwendig. Es geschieht fast wie von selbst. Diese Atmosphäre ist Voraussetzung für gesundes Wachstum. Die gesunde Beziehung des Gläubigen zu den Ältesten ist einmal gekennzeichnet von Anerkennung. Das wäre etwas das an allererster Stelle stehen müsste. In Ezechiel 33 lesen wir, noch einmal zurück zu den Propheten, Ezechiel 33, das Kapitel vor unserem 34. Da lesen wir in den Versen 30 bis 32 etwas sehr Praktisches. Etwas, das heute oft vorkommt, leider. Gott eröffnet dem Hesekiel. Hesekiel weiß dieses nicht, aber Gott sieht alles. Er ist der beste Detektiv, der beste Spion, und er teilt Hesekiel einmal mit, was so hinter den Kulissen abläuft. Und du Menschenkind, dein Volk redet über dich. Nun, das geschieht immer. Wissen Sie, dass jemand über Sie spricht? Immer. Die Frage ist nur, was? Paulus möchte, dass man Gutes über ihn spricht. Und er will auch so leben, dass es nicht notwendig ist, dass etwas anderes gesagt wird. Aber er kann es nicht ganz vermeiden, dass auch andere Töne kommen. Das sagt er in 2. Korinther 5. Dein Volk redet über dich an den Wänden und unter den Haustüren. Man kann es geradezu sehen, nicht wahr? Die Nachbarin ist da, steht unter der Tür und jetzt plaudern sie miteinander. Du, weißt du, der Prophet ist von Israel gekommen und ist hier in Babylon und er sagt da allerlei Ungeheures. Meinst du, das stimmt? Ja. Und dann geht es so weiter. Ja. Und die Männer sprechen miteinander. Unter den Haustüren, und einer spricht zum anderen: Kommt doch und lasst uns hören, was der Herr sage. Ja, spöttisch. Und sie werden zu dir kommen in die Versammlung und vor dir sitzen als mein Volk, typisch mancher Gottesdienst. Vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun, sondern sie werden sie gern in ihrem Munde haben und gleichwohl fortleben nach ihrem Geiz. Und siehe, du musst ihnen sein wie ein liebliches Liedlein, Unterhaltung, wie einer, der eine schöne Stimme hat. Ist das nicht typische Voraussetzung für den Pfarrer heute, den Prediger? Wie einer, der eine schöne Stimme hat und wohl spielen kann. Theater spielen, Schauspielen. Also werden sie deine Worte hören und nicht danach tun. Gehören wir zu diesen? Wir sind jetzt in der Versammlung, ja? Das ist die Frage, wie verhalten wir uns zu unseren Leitenden? Kein Leitender ist vollkommen. Bei jedem ist etwas da, worüber man nachträglich oder nachteilig sprechen könnte. Aber es ist nicht notwendig. Ich hörte einmal vor Jahren von einer Gemeinde in den Vereinigten Staaten, das muss sich wohl um die Jahrhundertwende zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert zugetragen haben. Eine Gemeinde hatte einen Pastor, und der war etwas schwach in der Verkündigung, überhaupt als Hirte der Gemeinde. Aber es hatte gesegnete Gemeindeglieder, Christen in dieser Gemeinde. Und sie kamen zusammen, taten sich zusammen und beteten. Und sie beteten für ihren Pastor. Und der Herr segne diesen Pastor, segnete seinen Dienst über diese Gemeinde hinaus. Und er wurde zu einem international bekannten Redner und Verkündiger des Wortes Gottes. Wenn wir so handeln, dann kann der Herr wirken. Dann kann seine Gnade sich entfalten. Anerkennung gehört zum Ersten, dass wir unseren Leitenden entgegenbringen. Weitere Stellen. 1. Korinther 16. 1. Korinther 16. Verse 15 bis 18. Ich rufe euch auf, Brüder. Ihr wisst vom Hause des Stephanus, dass er eine Erstlingsfrucht Achaias war. Übrigens, für genaue Bibelleser, besonders Bibellehrer, ein Hinweis: Wir haben hier einen Problemfall in der Exegese. Nicht die Erstlingsfrucht Achaias. Wir wollen nicht diesen Text mit dem Paralleltext in Kollision bringen. Es gab mehrere Erstlingsfrüchte in Achaia. Dies ist nur eine. An einer anderen Stelle, es dürfte Römer 5, 16 sein, spricht Paulus von einer anderen Erstlingsfrucht. Beide sind es. Nicht die, sondern eine. Erstlingsfrucht Achaias. Und sie bestellten sich selbst zum Dienst an den Heiligen, haben sich freiwillig angeboten zu dienen. Dass ihr euch solchen unterordnet und jedem, der zusammenwirkt und arbeitet. Das darf man, denn Christen sollten sich überhaupt gegenseitig sich unterordnen. Besonders dort, wo öffentlich gedient wird. Ich freue mich über das Kommen von Stephanus und Fortunatus und Achaikus, weil diese euren Mangel ausfüllten. Denn sie waren wie eine Pause für meinen Geist und für euren. Erkennt also solche an. Hier ist ein Aufruf, anzuerkennen die, die an uns arbeiten. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, 12 und 13. Wir bitten euch aber, Brüder, wisst um die. Wir haben das starke Wort für kennen oder eigentlich wissen. Und sie sollen also Bescheid wissen um die, die ihnen dienen. Auch wir sollten Bescheid wissen um diese. Wir sollten sie kennen, aber auch wir sollten ihren Dienst kennen, um diesen Dienst wissen. Und dann, weil dieser Dienst so wichtig ist, die zu schätzen wissen, die an diesem Dienst arbeiten. Wir bitten euch, Brüder, wisst um die, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Anfang Vers 11 haben wir das Wort aufrufen, aber in Vers 12 haben wir das Wort ermahnen am Schluss, auch im Grundtext. Und haltet sie mit Liebe in sehr hoher Achtung ihres Werkes wegen. Wenn man es nicht schon kann, weil man meint, hier und da daran gehindert zu sein, einen Respekt entgegenzubringen, dann wollen wir es wenigstens tun, der Arbeit wegen. Da können wir schon einmal anfangen. Wenn wir die rechte Einstellung zu unserem Herrn haben, kann sich die Einstellung zum Leitenden oder zu den Leitenden auch wandeln. Haltet sie mit Liebe in sehr hoher Achtung ihres Werkes wegen. Habt Frieden unter euch. Wenn Frieden unter den Christen herrscht, wird die Leitung in starkem Maße entlastet sein. Und noch mehr, wenn wir Frieden mit der Leitung haben, denn sie gehört ja auch zur Gemeinde, auch zu den euch, unter denen Frieden herrschen soll, dann wird es noch leichter sein, für sie ihren Weg, ihren Dienst wahrzunehmen. Hebräer 13. Hebräer 13. Die Verse 7 bis 17 bilden eine Einheit. Am Anfang ist von Leitenden die Rede und auch am Ende, Vers 17. Und dazwischen haben wir wertvolle Worte in unserer Beziehung zur Leitung der Gemeinde, die das Leben der Gemeinde in starkem Maße beeinflussen. Aber wir lesen den ersten und den letzten Vers dieses Abschnittes. Vers 7. Denkt an eure Leitenden. Nun, das tun viele Christen. Aber die Frage ist, wie? In welcher Form? Ja? Wie denkt man an sie und über sie? Gedenkt ihr im guten Sinne? In diesem Fall sind einige von diesen wohl schon vorangegangen in die Ewigkeit. Und man soll sich immer noch erinnern an den guten Dienst, den sie getan hatten. Dies ist ein wichtiger Vers für das Lesen von Biografien. Biografien sind eine wichtige Lektüre für das persönliche Wachstum des Christen. Sehr zu empfehlen. Da können Leitbilder entstehen in unserem Denken. Wir haben gute Vorbilder dann. Besonders wenn sie uns nahe standen, aus unserer Gegend kamen, kann das eine Hilfe sein, wenn wir solche Leitbilder vor uns haben. Denkt an eure Leitenden, die, welche euch das Wort Gottes sagten. Natürlich auch die an die, die es jetzt sagen. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an, ahmt nach ihren Glauben. Waren sie stark im Glauben? Seid das ebenfalls. Lernt zu glauben, wie sie glaubten. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe. Er ist also der Leitende, das Haupt, das Leitbild. Und in Ewigkeit, er bleibt es in alle Ewigkeit. Vers 17, gehorcht, und das Wort bedeutet im Vertrauen. Gehorcht im Vertrauen euren Leitenden. Und fügt euch, denn sie wachen über eure Seelen, das ist der Grund. Vers 17, Anfang ist nicht an die Leitenden gerichtet. Für die hat es ein anderes Wort. Die sollen nach 1. Petrus 5 nicht Fügung fordern im Sinne von herrschen, sondern sie sollen leiten und Beispiel sein. Aber das Wort an die Christen heißt, fügt euch wegen des Wortes, das sie sagen. Das Wort macht sie zu Autoritäten. Übrigens, wenn ich gestern von Diktatoren gesprochen habe, dann sprach ich von Menschen, die Tieren als Hirten dienen. Die brauchen Diktatoren, aber wir sind keine Tiere. Eine Schafe auf der Weide, das sind Tiere, die brauchen einen Hirten, der ganz fest bestimmt, wo es lang geht. Aber wenn dieser Hirte für uns ein Beispiel ist oder von Jahwe, dem Gott Israels, als Beispiel gilt, dann müssen wir festhalten, dass weder der Hirte noch wir Tiere sind, sondern Menschen im Bilde Gottes geschaffen. Und da sieht die Beziehung etwas anders aus, trotz des Bildes, das hier möglich ist zu gebrauchen. Zurück zu Vers 17. Gehorcht im Vertrauen euren Leitenden und fügt euch, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft erstatten werden, damit sie dieses mit Freude tun mögen und nicht mit Seufzen, denn das wäre für euch, und jetzt passen Sie gut auf, wie ein unbezahlter Einsatz. So wörtlich. Es hätte sich nicht gelohnt. Sollen unsere Hirten einmal vor dem Herrn sagen müssen, Herr, mein Dienst war an diesem umsonst. Es hat sich nicht gelohnt. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen zusammenarbeiten und mitmachen, wenn er für unsere Seelen sorgt. Eine weitere Stelle, 1. Petrus 5, Vers 5. 1. Petrus 5, 5. Ich versuche normalerweise, die Schriftstellen so anzureihen, was man nur weiterblättern muss. Aber für die, die eine unglückliche Reihenfolge haben, noch von Luther her, die müssen dann ab und zu zurückblättern. Aber das ist auch eine gute Übung. Ja. 1. Petrus 5, Vers 5. Hierzu muss ich etwas erklären. Anfang Kapitel 5 haben wir ein Wort, das im Grundtext Ältere heißt, nicht Älteste. Auch im Englischen heißt das entsprechende Wort der Ältere. Im Deutschen können wir nichts damit anfangen, wenn wir an den Dienst in der Gemeinde denken. Wir haben uns daran gewöhnt, die höchste Vergleichsform zu gebrauchen, der Älteste, und es wird wohl besser sein, dabei zu bleiben. Aber man sollte das wissen. Und es ist also von dort her schwierig, manchmal zu übersetzen. Hier in unserem Text, der Vers 5 einschließt, und ebenfalls in, es dürfte 1. Timotheus 5 sein, oder Titus Kapitel 2. In Vers 1 haben wir sicherlich den Dienst, das Amt des Ältesten. Ob wir es auch in Vers 5 haben, muss dahingestellt bleiben. Möglicherweise, ich würde es zuerst annehmen, aber vielleicht heißt es auch einfach die Älteren. Dort heißt es desgleichen die Jüngeren, das heißt, die kalendermäßig jünger sind als Menschen oder vielleicht auch im Glauben, unterordnet euch den, soll es jetzt heißen, die Leitung, der Leitung, oder soll es heißen, den älteren Christen. Nun, wenn es die älteren Christen sind, nicht nur ältere Menschen können manchmal ganz junge Christen sein. Und die jungen, kalendermäßig jungen Menschen, die können manchmal viel älter sein im Glauben als alte Menschen, die noch gar nicht lange im Glauben sind. Es wäre also schwierig, hier nur einen Weg einzuschlagen. Die Frage ist, ob es hier jüngere Christen sind oder jüngere Menschen. Ältere Christen oder ältere Menschen? Oder sind es sogar die Ältesten in der Gemeinde? Es gibt also diese verschiedenen Möglichkeiten. Aber wenn wir den ganzen biblischen und hier jetzt den Textzusammenhang ansehen, dann glaube ich, wird das gar nicht so schwierig. Dann werden jüngere Menschen schon ihren Weg finden können, wenn sie den Herrn vor Augen haben, wie Petrus das uns möglich macht in den ersten Versen. Er stellt uns den Herrn Jesus vor Augen. Vers 4. Ist der oberste Hirte offenbar geworden, so werdet ihr den unverweltlichen Kranz der Herrlichkeit davontragen. Und in diesem Lichte sagt er zu den Jüngeren, desgleichen unterordnet euch den Ältesten bzw. den älteren Christen. Wo wir also Vorbilder haben in Christus, wo wir wirklich Grund haben, zu folgen, Leitbilder anzunehmen, da wollen wir es gern tun. Und übrigens können das auch ältere Christen tun. Nach diesen Schriftstellen einige Anmerkungen noch. Die Aufgabe, die Führung der Gemeinde Jesu anzuerkennen, obliegt jedem Christen. Kein Christ ist ausgenommen der Führung der Gemeinde anzuerkennen, die Führung der Gemeinde anzuerkennen. Auch wenn er nicht formal Mitglied einer Ortsgemeinde ist. Gottes Gemeinde ist ein Leib. Und jeder Christ ist Glied an diesem Leibe. Dieses ist nicht Theorie, dieses ist Praxis. Es ist Wahrheit und Wahrheit muss sichtbar werden. Jeder Christ hat sich zu anderen Christen zu halten, nach Möglichkeit. Es sei denn, er ganz alleine der ganzen Gegend ist. Das gibt es auch. Und dort, wo er sich zu anderen Christen hält, sollen von Gott gewählte Älteste sein, nach Möglichkeit, wenn der Heilige Geist solche gefunden hatte. Diese soll man dann als seine Führung anerkennen. Eine andere Anwendung. Man wählt nicht seinen Seelsorger, wie man das oft meint. Es gibt Christen, die fahren 100 Kilometer zu ihrem Seelsorger. Der ist nicht in der Gegend. Und das ist nicht die biblische Sicht. Ihr Seelsorger ist der Hirte ist in der Gemeinde, zu der sie sich halten. Das ist ihr Seelsorger. Und es sind die Ältesten der Gemeinde, die die Hirten der Gemeinde sind. Diese sollen den Herrn kennen und von ihm begabt sein. Das ist Voraussetzung natürlich. Hat eine Gemeinde solche Hirten, dann laufe man nicht zu anderen Hirten. Der biblische Älteste wird nicht von der Gemeinde gewählt. Epheser 4, Vers 11 macht deutlich, dass Jesus Christus über dieses Amt verfügt. Zwar sagt Vers 16 in Epheser 4, dass jedes Glied unter der Leitung Christi zum Wachstum des Leibes beiträgt. Doch sagt der Apostel dieses nicht, bis er klargemacht hatte, dass es eine von Christus eingesetzte Führung gibt, unter dessen Anleitung dieses geschehen soll, nämlich die Verse 11 und 12. Eine Gemeinde, die sich nach ihrem Haupt ausrichtet, wird nun auch ihre von Jesus Christus eingesetzte Führung anerkennen. Aber sie wird sie auch entlasten. Nebst Anerkennung braucht es Entlastung. Aber jetzt könnten wir schon wieder eine Pause annehmen.